Otto blinzelte Joel misstrauisch an. Joel versuchte drohend zurückzublinzeln. Der Katalog, den Otto unterm Arm trug, enthielt die Weihnachtszeitschriften. Darüber gab es keinen Zweifel. Otto war Alan.
»Was machst du hier?« fragte Otto.
»Ich will mit dir reden«, sagte Joel.
»Dann rede.«
Es wurde still. Otto blinzelte immer noch. Joel holte tief Luft.
»Du hast etwas, das ich kaufen möchte«, sagte er.
Otto wurde sofort neugierig. Er hatte nichts dagegen, ein bisschen Geld zu verdienen. Er machte einen Schritt auf Joel zu.
»Was?«
»Die, der du in diesem Haus Weihnachtszeitschriften verkaufen willst, ist eine Verwandte von mir«, sagte Joel. »Ich wollte sie überraschen.«
Otto wurde wieder misstrauisch. »Die ist doch aus Stockholm. Da hast du doch wohl keine Verwandten.«
Joel hatte schon eine Antwort vorbereitet. »Sie ist die Cousine von einem Halbbruder von meinem Papa.« Otto zögerte. Joels Antwort war schnell und entschieden gekommen. Eine Cousine von einem Halbbruder des Vaters war außerdem kompliziert genug, als dass man verstehen könnte, was das eigentlich bedeutete. »Du weißt doch, was die Cousine von einem Halbbruder ist«, sagte Joel.
»Klar weiß ich das.«
»Ich dachte, du könntest mich die Weihnachtszeitschriften verkaufen lassen. Du kriegst den ganzen Verdienst. Plus 3 Kronen bar.«
»Ich will 5«, antwortete Otto rasch.
In dem Augenblick wusste Joel, dass er es schaffen würde. Otto interessierte sich für Geld, nichts anderes. 5 sind zu viel. Außerdem weißt du, dass ich gut im Weihnachtszeitschriftenverkaufen bin. Ich verkaufe mindestens eine mehr, als du verkauft hättest.« Otto sagte nichts. Im letzten Jahr hatte Joel die meisten Weihnachtszeitschriften im ganzen Ort verkauft. Otto wusste, dass Joel die Wahrheit sagte.
»Ich will 5«, sagte er wieder.
»Du kriegst 3«, sagte Joel, »morgen.«
»Ich will sie jetzt.«
»Morgen.«
»Jetzt.«
Joel tat so, als dächte er nach. »Morgen«, sagte er wieder.
»Jetzt.«
Der Augenblick war gekommen. »Gib mir den Katalog. Du kriegst 3.«
»Jetzt.«
»Ja, jetzt.« Otto reichte ihm den Katalog. Joel gab ihm 3 Kronen. Das Duell war vorbei. Joel hatte seinen Gegner besiegt. Er konnte seine unsichtbare Pistole wieder in das Halfter stecken.
»Morgen früh brauche ich den Katalog wieder«, sagte Otto. »Und wenn du ihr keine Zeitschriften verkaufst, kriege ich noch 3 Kronen dazu.«
»Ich verkaufe«, antwortete Joel. Otto ging davon. Joel atmete auf. Es war anstrengend gewesen, aber er hatte es geschafft. Er ging ins Haus und stieg die Treppen hinauf. Er merkte, dass er nervös war. Fragte sich, ob sie, die Matson hieß, auch so eine war wie Gertrud, die Gedanken lesen konnte. Und wenn sie nun die Tür öffnete und durchsichtige Schleier trug und nackt darunter war, was würde er dann machen? So tun, als ob nichts wäre? Die Wohnung betreten und sie bitten, in dem Katalog zu blättern und dann die Bestellung aufnehmen? Oder sollte er das tun, wovon Samuel manchmal redete?
»Bald bist du so alt, dass du Mädchen in die Arme nimmst.«
Was meinte er eigentlich damit? Sollte er sie hochheben? Samuel erklärte immer sehr schlecht, was er meinte. Wieder und wieder strich Joel sich durchs Haar. Er konnte nicht mehr warten. Er musste einen Schritt geradewegs ins Ungewisse tun. Es half auch nichts mehr, dass er natürlich inzwischen pinkeln musste. Er klingelte. Diesmal war aus der Wohnung keine Musik zu hören. Dann wurde die Tür geöffnet und sie stand vor ihm. Salome Matson. Aber sie war nicht in durchsichtige Schleier gehüllt. Sie trug lange Hosen und eine gestreifte Bluse. »Du bist jedenfalls pünktlich«, sagte sie. Sie ließ ihn in den Vorraum. Joel war verlegen und wusste plötzlich überhaupt nicht mehr, was er tun sollte. Sollte er sie hier im Vorraum hochheben, oder sollte er sie bitten, ihre Schleier umzulegen? »Zieh die Stiefel aus«, sagte sie, »sonst machst du den Fußboden schmutzig.« Joel setzte sich auf einen kleinen Hocker und fing an, die Schnürsenkel zu lösen. Als er den linken Stiefel auszog, sah er, dass er ein großes Loch in der Socke hatte. »Ich hau ab«, dachte er, »ich kann mich doch nicht mit kaputten Socken zeigen.«
»Was treibst du da?«,
rief sie aus dem Zimmer.
»Ich will gleich was im Radio hören.«
Schnell zog Joel den anderen Stiefel aus und zog das Loch unter den Fuß. Es sah aus, als ob er hinkte, wenn er sich bewegte. Ein letztes Mal strich er sich durch die Stoppelhaare. Dann ging er hinein. Sie saß mit hochgezogenen Beinen in einem Sessel und rauchte. Joel merkte, dass es nach Parfum roch. Aber nicht nach dem, was Gertrud benutzte. In der Wohnung gab es nur wenige Möbel. Sie lächelte ihm entgegen. Nicht freundlich, nicht unfreundlich.
»Warum stehst du da rum? Du siehst so verloren aus. Du kannst mir ja schon mal den Katalog geben, während du überlegst, wo du dich hinsetzen willst. Wie heißt du noch?«
»Joel«, sagte Joel.
»Wie geht es Alan?«
»Er hat immer noch hohes Fieber, aber die Schulter tut ihm nicht mehr so weh.« Sie sah ihn erstaunt an.
»Hast du nicht gesagt, es war das Knie?«
»Das Knie und die Schulter«, antwortete Joel rasch. Sie schüttelte den Kopf und begann im Katalog zu blättern. Joel setzte sich auf die äußerste Kante eines Stuhls. Jetzt musste er ziemlich dringend. Sie blätterte den Katalog durch. Joel saß da und sah sie an. Sie war wirklich sehr schön. Schon ehe sie den halben Katalog durchgeblättert hatte, beschloss er, dass er sie heiraten würde. Er wartete und sah sie an. Jetzt musste er so nötig, dass er die Beine kreuzen und sich anspannen musste, so sehr er konnte.
»Du hast ein Loch im Strumpf«, sagte sie plötzlich.
»Scheiße«, dachte Joel, »sie hat's gesehen.«
»Sag deiner Mama, sie soll es stopfen«, fuhr sie fort.
»Ich sag's ihr«, sagte Joel. Sie schlug den Katalog zu und gähnte.
»Ich kann ja die Weihnachtszeitung der Familie nehmen«, sagte sie. »Die schenke ich Clara zu Weihnachten.«
Joel streckte sich nach dem Katalog und holte einen Stift hervor.
»Dann schreibe ich den Namen auf«, sagte er. »Clara Enström«,
Joel war verwirrt.
»Wenn du die Zeitung bestellst, muss ich deinen Namen aufschreiben«, sagte er. »Sonja Mattsson«, sagte sie. »Svenswalsweg 19, reicht das?«
»Das reicht.« Sie hieß nicht Salome, aber Sonja war fast dasselbe, fing mit demselben Buchstaben an. Joel war jetzt nicht mehr so nervös, wenn er nur nicht so nötig gemusst hätte.
»Bist du aus Stockholm?«, fragte er.
»Ich hoffe, das hört man«, sagte sie.
»Bist du für immer hierher gezogen?«
»Ich musste eine Weile weg, und Enströms sind Verwandte von mir. Aber wie lange ich bleibe, das weiß ich nicht. Kommt ganz drauf an.«
»Kommt worauf an?« Sie hatte sich eine neue Zigarette angezündet.
»Meine Güte, bist du neugierig«, sagte sie.
Joel wurde rot. Er hatte ein Gefühl, als würde er sich jeden Moment in die Hose pinkeln. Wenn er jetzt nicht ging, gab es eine Katastrophe.
»Ich muss jetzt gehen«, sagte er und stand auf.
»Magst du Elvis?«
»Gibt's jemanden, der den nicht mag?«
»Ich glaube, ich werde Rockkönig«, sagte Joel. »Ich habe gerade angefangen zu üben.« Sie lachte. Joel konnte nicht erkennen, ob es spöttisch war oder nicht.
»Dann kannst du vor mir auftreten«, sagte sie.
»Ja«, antwortete Joel, »wenn ich mit Üben fertig bin.« Dann stürzte er in den Vorraum und zog seine Stiefel an. Es war kurz davor, dass er es nicht mehr halten konnte. Sie stand beim Vorhang, der das Zimmer vom Vorraum trennte, und sah ihn an. Als Joel seine Jacke anzog, merkte er, dass einer seiner Fäustlinge gleich aus der Tasche fallen würde. Sofort hatte er eine Idee. Sie war ins Zimmer gegangen, um ihre Zigarette auszudrücken. Joel nahm den Fäustling hervor und versteckte ihn hinter ein paar Mützen oben auf der Garderobe. Jetzt konnte er wiederkommen. Und dann würde er nicht so dringend müssen.
»Grüß Alan«, sagte sie. »Hoffentlich geht's ihm bald besser.«
»Bestimmt«, antwortete Joel. Dann knallte er die Tür zu und stürmte mit dem Katalog in der Hand die Treppen hinunter. Als er draußen war, drückte er sich gegen die Hauswand.
Manchmal gab es nichts, das schöner war als pinkeln.
Dann ging er nach Hause. Er freute sich schon auf den nächsten Tag und er merkte, dass er wieder hüpfte wie ein Ball. Es machte nichts mehr, dass die Stiefel zu eng waren. Er würde neue kriegen. Und Sonja Mattsson würde in ihrem Sessel sitzen und rauchen, wenn er wiederkam. An dem Tag, an dem er zum ersten Mal vor ihr spielte und sang, würde sie anfangen zu heulen und ihm die Kleider vom Körper reißen wollen. Er überlegte, wann er zuletzt so guter Laune gewesen war. Aber er konnte sich nicht erinnern. Er nahm die Treppe in drei riesigen Sprüngen und stürmte durch die Tür. Samuel würde am Radio sitzen und Joel würde sich neben ihn setzen. Er wollte, dass Samuel sah, wie ein wirklich froher Mensch aussah. Das würde ihm gut tun, nach einem langen, schweren Tag draußen im Wald. Aber als Joel in die Küche kam, blieb er jäh stehen. Samuel war nicht zu Hause. Sofort spürte Joel einen Stich im Magen. Samuel war immer zu Hause, außer mittwochs, wenn er zu Sarah ging. Er war immer zu Hause, wenn er nicht... Joel hatte keine Kraft, den Gedanken zu Ende zu denken. Samuel war nicht zu Hause, wenn er trank. Dann konnte er zu allen möglichen Zeiten rund um die Uhr auftauchen. Joel wurde es eiskalt vor Angst. Hatte er wieder angefangen zu saufen? Seitdem er Sarah getroffen hatte, war es doch so gut gegangen. Die Angst schlug in Wut um. Es durfte einfach nicht so sein. Am liebsten hätte Joel angefangen zu weinen. Dieser verdammte Samuel. Er zerstörte seine ganze Freude. Joel setzte seine Mütze auf und ging die Treppe hinunter. Dann lief er durch die leeren Straßen und suchte nach Samuel. Es war, als ob er nach einem Schiff suchte, das an einem unbekannten Ufer gestrandet war. Wenn Samuel trank, war er wie ein Schiffbrüchiger. Joel brauchte nicht lange zu suchen. Am Hügel zum Bahnhof hinauf sah er einen Schatten angewankt kommen. Es war Samuel, der sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Joel lief auf ihn zu. Sie trafen sich genau unter einer Straßenlaterne. Samuels Augen waren blutunterlaufen. Er war betrunken. Aber Joel bemerkte noch etwas anderes. Samuel war traurig. Da musste etwas passiert sein.
»Kommst du mir entgegen?« fragte Samuel lallend.
»Ja«, sagte Joel, »und jetzt gehen wir nach Hause.« Er packte Samuel und begann ihn zu stützen. Er hatte seinen schiffbrüchigen Vater wiedergefunden.